Wir feiern ja dieses Jahr 2017 500 Jahre Reformation. Vor 500 Jahren hat Martin Luther vermutlich, ganz genau weiß man nicht, ob es genau so war, seine 95 Thesen mit dem Hammer an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angenagelt. Das war damals so etwas wie das schwarze Brett dort, diese Tür für die Studenten an der Uni. Und er wollte da eine Disputation, eine Debatte beginnen und anstoßen mit diesen Thesen, die er da angeschlagen hat. Und ich weiß nicht, wie ihr das Leuten erklärt, die vielleicht wenig Ahnung haben von evangelisch, katholisch und was da der Unterschied ist, warum es überhaupt zu der Trennung da gekommen ist oder was evangelisch sein bedeutet. Warum ist das damals den Leuten wichtig gewesen oder warum seid ihr, sind wir evangelisch-freikirchlich? Warum gehören wir zu einer Kirche der Reformation, des Protestantismus? Ich versuche dann den Leuten zu erklären, dass da etwas neu entdeckt wurde, was immer schon da war, aber was einfach verschüttet war. Nämlich der Kern im Grunde, das Zentrale des Evangeliums. Und das Zentrale des Evangeliums, da geht es darum, wie kann ich wissen, dass Gott mir gnädig ist? Wie kann ich wissen und zuversichtlich sein und gewiss sein, dass mein Leben in Ordnung ist vor Gott? Dass es passt, dass Gott mich mit Liebe anschaut und da nichts zwischen mir und ihm steht. Das war ja diese berühmte Frage von Luther, die ihn gequält hat und wo er alles Mögliche getan hat, um zu dieser Zuversicht zu gelangen. Wie kann ich einen gnädigen Gott haben? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er hat sich geißelt, kasteit, er ist auf den Knien da in Rom die Kirchenstiegen raufgekrochen und die Leute haben damals Ablässe gekauft, Papiere, die ihnen versichert haben, dass sie ein bisschen weniger lang im Fegefeuer sitzen müssen und trotzdem haben sie nicht gewusst, wie sie diesen gnädigen Gott bekommen. Wenn ich Leuten das versuche zu erklären, warum Luther notwendig war und was er da neu entdeckt hat, dann starte ich mit dieser Frage, die Luther gequält hat und wo er dann die Lösung gefunden hat. Woher kann ich wissen, dass Gott mir gnädig ist und vergibt? Und die Reformatoren Luther, die sind dann zu diesen, wir kennen es heute als diese vier Sola oder Soli, zu diesen Aussagen gekommen, dass wir gerettet sind, erlöst sind, allein aus Gnade, sola gratia, allein durch den Glauben, sola fide, und allein durch die Schrift, also wir wissen das durch die Schrift allein, dass Jesus für uns gekommen und gestorben ist und Gott uns gnädig ist. Und wir werden gerettet durch Christus allein, solus Christus. Der Text, den wir schon gehört haben aus dem fünften Buch Mose, ist der Text, der in den evangelischen Kirchen als Predigttext heute vorgeschlagen ist. Und in dem Text geht es im Grunde auch darum, dass es nicht auf uns ankommt und nicht auf unser Verdienst und unsere Leistung, dass wir wissen dürfen, dass Gott uns gnädig ist. Und dieses sola gratia, dass es auf die Gnade und Liebe Gottes allein ankommt, auf seine Initiative und nicht auf unsere Qualitäten, wurde dann auch die Rechtfertigungslehre, oder es wird die Rechtfertigungslehre genannt, der Reformatoren. Dass wir recht sind vor Gott, dass Gott uns recht macht in seinen Augen. Aus lauter Gnade, durch seine Initiative und durch nichts, was in uns ist, was an uns so toll wäre. Und das ist keine, meiner Überzeugung nach, keine evangelische Speziallehre oder die Speziallehre bestimmter Kirchen, sondern das ist, was sich durchzieht durch die Schrift, wie wir es eben auch an diesem Text sehen, den wir gelesen haben. dass Gott uns annimmt, liegt an ihm und an ihm allein und an seiner Initiative allein. Wir sind aus Liebe erwählt. Unter dieses Thema möchte ich die Predigt stellen. Aus Liebe erwählt. Ein paar Worte zum Hintergrund dieses Textes, den wir gehört haben. Im Grunde ist das ganze Buch Deuteronomium, das fünfte Buch Mose, eine lange Predigt. Keine Sorge, ich werde nicht so lang predigen wie Mose da. Und zwar ist er da im Ostjordanland in den Ebenen von Moab gewesen mit dem Volk Israel und sie stehen jetzt direkt vor dem Einzug in das verheißene Land, vor der Landnahme. Und da ist jetzt eine neue Generation aufgewachsen in der Wüste. Ihr wisst, das hat ja lange gedauert. Zuerst waren sie ja schon ganz nah dran, einzuziehen ins verheißene Land. Aber durch ihre Sünde, durch ihre Schuld, durch ihr ständiges sich Beschweren über Gott, durch ihren Unglauben, durfte diese erste Auszugsgeneration nicht einwandern ins verheißene Land. Und sie mussten 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Jetzt ist eine neue Generation da und die stehen jetzt tatsächlich vor den Toren Kanaans, jenseits im Osten des Jordan und sind bereit einzuziehen. Aber Mose weiß um die Schwäche von uns Menschen. Er wusste auch damals um die Schwäche der Israeliten. Und dass sie jetzt neu motiviert werden müssen und dass sie auch neu diesen Bund mit Gott schließen müssen. Dass sie an ihm bleiben, dass sie ihm treu sind, wenn sie jetzt ins Land reinziehen. Und wisst ihr, was Deuteronomium heißt? Weiß das jemand? Das zweite Gesetz, genau, das zweite Gesetz, das ist jetzt nicht etwas völlig anderes als dieses Gesetz, das dem Mose und dem Volk Israel da am Berg Sinai gegeben worden ist. Das war ja der Bundesschluss, der alte Bund, der Bund Gottes mit dem Volk Israel, wo er ihnen dann das Gesetz gegeben hat. Und der Kern dieses Gesetzes, es waren viel mehr Gebote, aber der Kern waren die 10 Gebote. Diese 2 Tafeln, die dann drin gelegen sind in der Bundeslade, die 10 Gebote. Und jetzt wird aber das Gesetz wiederholt, das zweite Gesetz. Und der Bund erneuert mit dieser neuen Generation, die jetzt ins Land einziehen wird. Und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, aber die 10 Gebote kommen 2-mal vor im Alten Testament. Die kommen einmal dort beim Berg Sinai in dieser Geschichte des Auszugs und dann des Bundesschlusses am Sinai vor, in 2. Mose 20. Und dann kommen sie nochmal vor hier, in 5. Mose 5. Da werden sie nochmal wiederholt, auch die 10 Gebote. Und es ist Mose unglaublich wichtig, dass er das noch einmal dieser Generation bewusst und deutlich macht, worauf es ankommt, in diesem Bund mit Gott. Und da ermahnt er sie dann unmittelbar vor diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, gehört haben, dass sie jetzt, wenn sie einziehen ins Land, keine faulen Kompromisse machen dürfen. Und dass sie sich nicht eins machen dürfen mit dem Götzendienst der Leute dort. Und das ist eine der schwierigen Wahrheiten des Alten Testaments. Und ja, schwer zu fassen, dass Gott diesen Auftrag gibt, sogar dem Volk Israel, wenn sie da jetzt einziehen ins Land, dass sie den sogenannten Bann vollstrecken müssen an den Leuten, die dort leben. Sie sollen sie mit Stumpf und Stiel und Haut und Haar vernichten. Mit Kindern und Vieh und Besitz und allem drum und dran. Manche sagen, das ist eine Aufforderung zum Genozid. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt, Aufforderung zum Genozid. Ein Genozid ist, dass man andere umbringt, einfach weil sie anders sind und weil sie einem anderen Volk angehören. Oder weil es Juden sind, oder weil es Hutu oder Tutsi sind, da in Ruanda. Sondern im Alten Testament heißt es, als würde es zu weit führen, alles da jetzt aufzuzählen, aber Gott sagt, das Maß ihrer Sünden ist voll. Die Menschen dort im Land sind Götzendiener und sie tun abscheuliche Dinge. Sie opfern ihre eigenen Kinder dem Moloch und den Götzen dort. sie betreiben Tempelhurerei. Da, an diesen Tempeln da bei den Götterstatuen, da gab es Frauen, die sich da prostituiert haben. Und dann hat man gemeint, wenn die Männer da hingehen und diese Prostituierten da besuchen, dann würde die Fruchtbarkeit im Lande noch gesteigert, wenn man da Fruchtbarkeit irgendwie, einen Fruchtbarkeitskult ausübt. Also es waren abscheuliche Dinge, die da passiert sind. Das Maß ihrer Sünden war voll, sagt Gott. Und es ist auch nicht so, dass das Volk Israel verschont wird, wenn wir die ganze Geschichte lesen. Auch dann die kommende Geschichte im Land bei der Eroberung, wenn jemand etwas von diesem Gebannten, diesen Besitz der Kananäer behalten hat, heimlich, dann kam das Gericht Gottes genauso über diese Leute, die sind auch getötet worden. Oder wenn jemand unerlaubt die Bundeslade dann angerührt hat, sind sie auf der Stelle gestorben. Und sogar noch im Neuen Testament passiert das. Ihr kennt die Geschichte mit Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte. Deshalb ist es falsch, wenn man sagt, da geht es um Genozid im Alten Testament und da geht es um Chauvinismus oder um Nationalismus. Und die Israeliten, die wollten die anderen vernichten und ja nur sich selber da durchsetzen und behaupten. Nein, die Heiligkeit Gottes, die gilt für alle und auch das Gericht Gottes kommt über alle. Und das Exil im Alten Testament war, dass Gott dann das Gericht an seinem eigenen Volk vollzogen hat durch andere. Also Gott tragt ihnen auf, diesen Bann zu vollstrecken an den Menschen, deren Sündenmaß jetzt voll ist. Und sie dürfen nicht heiraten, sie dürfen ihre Kinder nicht verheiraten mit den Leuten im Land. Und Gott gibt den Grund an, damit sie nicht Götzendienst üben, damit sie nicht da die gleiche Schuld auf sich laden. Und sie sollen alle Götterstatuen und alle Heiligtümer dort zerstören, radikal, um nicht selber ins gleiche Gericht zu kommen durch diesen abscheulichen Götzendienst. Und dann in unserem Text begründet das Gott. Warum sollen sie so verfahren? In Vers 6, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Denn du bist ein heiliges Volk. Deshalb sollen sie den Bann vollziehen an den Menschen dort. Gott hat sie berufen, er hat sie erwählt, um sein Eigentumsvolk zu sein, um ein heiliges Volk für ihn zu sein. Können wir die Folie mal einblenden? Ein heiliges Volk. Das heißt, nur für Gott da, exklusiv für Jahwe da, exklusiv für ihren Gott da. Da darf es keinen Kompromiss geben. Und wenn wir an die 10 Gebote denken, wir denken vielleicht mal zunächst mal, ja, da geht es um nicht stehlen, nicht töten und so weiter, aber die ersten Gebote und vorrangigen oder ja grundlegenden Gebote sind die Gebote, wo es um die Beziehung zu Gott geht. Ich bin der Herr, dein Gott, das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das fundamentale Gebot. Das heißt es, ein heiliges Volk zu sein. Allein für diesen Gott da. Ihm allein vertrauen. Ihn allein lieben als Gott. Ihm allein gehorsam sein. Darum geht es. Und dann ab Vers 7, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt. Er hat uns erwählt, er hat das Volk Israel erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Gott hat uns erwählt, er hat das Volk Israel erwählt, ausgewählt. Und da möchte ich mit euch ein bisschen über dieses Wesen der Erwählung nachdenken. Erwählung ist ein durch und durch biblischer Gedanke, eine biblische Wahrheit. kommt im Alten Testament vor, im Neuen Testament, überall. Erwählt, ausgewählt. Gott hat uns gewählt, er hat uns zum Volk des Eigentums gemacht. Im Alten Testament ist es dieses Volk Israel und er beginnt mit dem Abraham, er pickt sich diesen einen Mann raus und seine Nachkommen dann. Das Volk Israel, die befreit er aus Ägypten und jetzt schließt er den Bund mit ihnen. Und er sagt hier, dass er sie erwählt hat und zum Eigentumsvolk gemacht hat aus allen Völkern. Interessanterweise wird dann dieser Ausdruck Volk des Eigentums im Neuen Testament mehrmals zitiert und auf uns, auf die Gemeinde Jesu bezogen. Wir sind das Volk des Eigentums. Das, was da Israel gilt, wo sich dieses Volk auswählt, ist jetzt ausgeweitet auf uns und wir sind hineingenommen in dieses Volk des Eigentums, dieses Eigentumsvolk, das erwählte Eigentumsvolk. Wir gehören dazu mit den gläubigen Israeliten. Sie sind der Kern und wir sind dazu gekommen, zu dem erwählten Gottesvolk. Aber was bedeutet Erwählung? Was ist so das Wesen von Erwählung? Ausgewählt sein. Das heißt eben genau, dass es nicht von mir ausgeht. Das Volk Israel konnte nicht sagen, ja, wir sind besser als die anderen. Wir sind das spezielle Lieblingsvolk Gottes. Sondern es ist ausschließlich und allein die Initiative Gottes. Wenn ihr glücklich verheiratet seid, dann wundert ihr euch vielleicht auch, warum hat der andere gerade mich gewollt? Warum hat er mich gemeint? Gab es ja so viele andere. Warum mich? Warum liebt er mich? Warum liebt sie gerade mich? Und das ist das Wesen eben von Erwählung, von ausgesucht werden, ausgewählt werden. Dass der andere mich wollte und mich gemeint hat und scheinbar etwas an mir gefunden hat, aber nicht, weil ich so viel besser wäre oder toller oder schöner oder sonst was als die anderen, sondern er, sie hat sich entschieden, mich zu wählen und ihr Leben mit mir verbringen zu wollen, alleine, exklusiv. Und das ist auch so großartig zu wissen, der andere wollte mich, hat mich ausgewählt aus allen. Wäre ja schlimm auch, wenn es an mir liegt, weil im Vergleich mit anderen, da ziehe ich oft den Kürzeren. Geht euch wahrscheinlich auch so, oder, dass ihr das merkt. Oder vielleicht verliert man im Laufe des Lebens manche Qualitäten, die man gehabt hat. Äußerlich auf jeden Fall. Aber vielleicht wird man irgendwann auch grantiger und die Nerven liegen schneller blank und so weiter. Und trotzdem liebt mich der andere. Ohne in mir so einen tollen Grund zu haben. Und das finde ich so toll, dass Gott das da auch betont in dem Text. Nicht steht da vorangestellt auch, dieses Hebräische, nicht. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Und da sind wir jetzt schon bei diesem zweiten Punkt. Der Grund der Erwählung, der hier nochmal ganz deutlich ausgesprochen wird. Nicht, weil ihr so toll wärt. Ich glaube, das darf man jetzt auch nicht ganz wörtlich hier nehmen, weil ihr das Kleinste unter allen Völkern seid. Was ich jetzt nicht gedacht, dass die Israeliten da jetzt eine statistische und demografische Untersuchung machen. Stimmt das wirklich? Aber sie waren eben ein kleines, unscheinbares Volk, damals in Ägypten. Sie waren geknechtet und versklavt. Und die Macht und die Kraft und die tollen Waffen und die Studierten und die tollen Priester, die waren bei den Ägyptern, nicht beim Volk Israel. Die hatten gar nicht die ganzen Bildungsmöglichkeiten und all das. Ein kleines, unscheinbares Volk. Aber er hat sie erwählt, weil er sie geliebt hat. Das ist der tiefste Grund der Erwählung. Und letztlich, wenn ihr euch fragt vielleicht, ich frage mich schon manchmal, warum bin ich anscheinend der, vielleicht mit ein, zwei anderen, der Einzige aus meiner Matura-Klasse, der Jesus persönlich kennt und Jesus nachfolgt und ihn kennenlernen durfte. Und ich glaube, da kann ich nicht sagen, weil ich, was weiß ich, aufgeschlossener oder ehrlicher oder suchender oder, ja, was weiß ich, irgendwie besser gewesen wäre als die anderen. Aber ich weiß, er hat mich gerufen, er hat zu mir geredet, aus Liebe, aus Gnade allein, weil er es wollte, weil er mich meint, gerade mich. Andere auch, aber auch mich. Es ging von ihm aus, alleine. Und Gott tut es doch scheinbar auch so, dass er sagt es ja auch im ersten Korintherbrief mal, eher das Kleine und Niedrige auserwählt und aussucht. Das hat Paulus zu den Korinthern gesagt. Schaut mal unter euch, dass ihr nicht viele Angesehene nach menschlichen Maßstäben, nicht viele Große. Gab zwar schon Einzelne aus der Oberschicht, aber das Gros der Gemeinde, der Urkirche, das waren ganz einfache Menschen. Unscheinbare. Und ganz, ganz viel Glauben, Liebe findet man oft bei sehr einfachen Leuten. Für mich ist meine Oma ein riesiges Vorbild immer gewesen. Das war ein unglaublich toller Mensch, zu der viele gekommen sind, auch als Seelsorgerin. Eine ganz einfache Frau hat im Krieg ihren Mann verloren, 2 Kinder sind gestorben, noch im Kleinkindalter. Und sie hat mir mal erzählt, dass sie eigentlich vorhatte, sich das Leben zu nehmen, weil sie sich einfach nicht mehr ausgehalten hat. Sie wurde so traktiert von ihrer Schwägerin, ihr Mann war eben im Krieg geblieben, Kinder waren gestorben. Und sie hat mir auch erzählt, wie Jesus ihr dann geholfen hat. Und sie war dann einmal am Sterben, schwerst krank, und sie hat mir erzählt, dass sie dann gehört hat, wie die ums Bett versammelten Leute gesagt haben, jetzt ist sie weggegangen, jetzt ist sie gestorben, oder sie ist jetzt, ja, das war's jetzt. Und dann hat sie mir gesagt, sie hat Jesus gesehen, oder sie hat ganz helles Licht gesehen und hat dann, sie war überzeugt, es war Jesus, und gehört noch nicht. Und sie ist nochmal, ja, zurückgekommen. Und wie sie gestorben ist, dann, sie hat sich immer gewünscht, einen schnellen Tod zu sterben, ist in ihrem Bett gelegen und so halb aufrecht da gesessen, war wirklich so, ein Buch in der Hand gehabt und ganz zufrieden und, ja, glücklich reingeschaut. Und der Titel des Buches, das sie in der Hand gehalten hat, war Termine mit Gott. Das war so ihr letzter Termin mit Gott in diesem Leben. Da war auch nichts Großartiges an ihr, was sie besonders herausgehoben hätte menschlich. An der Klugheit oder an, ja, äußeren Dingen. Aber Gott wählt oft gerade das Einfache und Bescheidene und nicht besonders Herausstechende aus. So ist unser Gott, das ist unser Herr. Die Liebe ist die Ursache, der Grund unserer Erwählung. Die Initiative liegt ganz bei Gott, durchgehend. Wenn wir die Bibel lesen, darum geht es, dass Gott Menschen herausholt, dass Gott rettet, dass das nicht an uns liegt. Denn dann wären wir wirklich verloren, wenn es an uns läge. Und Gott sucht uns heraus und wählt uns aus, befreit uns, so wie er es damals mit Israel gemacht hat, nicht allein um der Befreiung willen oder nicht letztlich um dieser Befreiung willen, sondern dass wir jetzt mit ihm leben. Er befreit uns aus der Knechtschaft der Schuld, aus der Knechtschaft des Teufels, um für ihn und mit ihm zu leben und ein neues Leben zu führen. Und darum geht es im letzten Punkt, das Ziel der Erwählung. Gott hat eine Absicht damit, dass er uns erwählt und herausholt und herausruft. und den Bund mit uns schließt. Ich habe es hier so formuliert: Das Ziel der Erwählung ist Heiligung und Verherrlichung. Klingt vielleicht ein bisschen nicht so gebräuchlich oder alt, diese Ausdrücke, aber es sind zentrale biblische Wahrheiten und ich werde es näher erklären und beschreiben, was ich meine. Ab Vers 9. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Ein Bezug auf die 10 Gebote. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Da drin steckt auch dieses Ziel der Erwählung, wie jetzt das Volk Israel den Bund leben soll. Wir sollen ihn lieben, sagt Gott, und seine Gebote halten. Vers 11, die direkte Aufforderung. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Ganz zentral in diesem Bund, im alten Bund, war dann das Gebot, die Gebote. Es ist spannend, wenn man das Buch Deuteronomium, 5. Buch Mose, damals im altorientalischen Hintergrund betrachtet, da gab es ein Muster eigentlich für dieses Buch. Das ist nach dem Muster von damaligen Verträgen eigentlich aufgebaut und gestaltet. Die sogenannten Vasallenverträge, die damals die Herrscher des alten Orients mit unterworfenen Völkern geschlossen haben. Genau nach diesem Schema ist das Buch Deuteronomium aufgebaut. Da haben Könige fremde Völker erobert und dann haben sie solche Verträge geschlossen. Und in diesen Verträgen wird zuerst beschrieben, was dieser gütige, gute, barmherzige Herrscher, waren es nicht immer so wirklich, aber was der alles für dieses Volk getan hat und was er ihnen alles gewährt in seiner Huld und Güte. Und dann sind die Bedingungen dieses Bundes aufgeführt. Der Herrscher, der sorgt für Frieden, der sorgt ja für Ernährung, der schützt das Volk auch vor anderen Angreifern, möglichen Angreifern. Und das Vasallenvolk, das muss sich verpflichten, ja, diesem Herrscher treu zu sein. Keine fremden anderen Bündnisse zu schließen, exklusiv diesem Herrn zu dienen. So ist es ja dann auch da im 5. Buch Mose oder in den Mosebüchern. Nur diesem Gott zu dienen, keinen anderen Göttern. Aber diese Bündnisse, diese Verträge, die waren auf Gegenseitigkeit. Das waren bedingte Verträge und Bünde. So ist es auch bei diesem alten Bund mit dem Volk Israel. Da gibt es dann die ganzen Bundesbestimmungen. Das war sozusagen so nicht die Grazer wechselseitige, die israelitische wechselseitige. Gott hat sich verpflichtet, aber das Volk musste auch seinen Teil erfüllen. Sie mussten eben ihm dienen, keinen anderen Göttern. Und sie mussten auch ein heiliges Leben führen. Sie mussten die Gebote halten. Und dann war Segen und Fluch. Das war genauso auch bei diesen Vasallenverträgen. Da stand dann genau, was dann der Herrscher Gutes tut dem Volk, wenn sie sich dran halten. Aber auch, was passiert, wenn sie sich nicht dran halten. Dann kommt die Schärfe des Schwerts, das Gericht des Herrschers über das Volk. Das kommt auch vor im 5. Buch Mose. Segen und Fluch der Einhaltung oder eben Nicht-Einhaltung des Bundes. Und das hat sich verändert. Jetzt bei uns. Das ist ganz wichtig, diese Bundesschlüsse Gottes anzuschauen durch die Bibel. Wir leben nicht mehr in diesem bedingten, diesem wechselseitigen Bund. wir leben jetzt in einem Bund, der ausschließlich von Gott ausgegangen ist. Damals musste sich Israel verpflichten, die Satzungen des Bundes, die Regeln einzuhalten. Jetzt hat Jesus alles erfüllt. Er hat für uns das Gesetz vollkommen erfüllt, weil wir Menschen nicht fähig dazu sind. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, sagt Paulus, aber wir sind das Problem. Mit einem unerneuerten Herzen können wir diese Regeln, diese Bundessatzungen nicht einhalten. Und das hat sich im Lauf der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel erwiesen. Das Pferd, das Gesetz, das war schon super. Aber der Jockey, der Reiter, das Volk Israel, die waren total unfähig, dieses Pferd über die Ziellinie zu bringen. Auf dem Weg des Gesetzes Gott zu gefallen. Die Regeln einzuhalten. Und so musste Jesus für uns alles erfüllen. Das Gebot erfüllen und auch die Verurteilung tragen. Das Gericht tragen, das uns gilt, weil wir eben nicht fähig sind, die Gebote zu halten, das Gesetz zu halten. Ein einseitiger Bund, allein von Gott ausgehend. Und der hat Jesus das Leben gekostet. Das hat sich grundlegend verändert. Wir leben in diesem bedingungslosen Bund. Ja, das Einzige von unserer Seite ist, ihm treu zu sein. An ihm allein zu hängen. Ihm allein zu vertrauen für unsere Erlösung. Ihm zu folgen. Das ist die einzige Bedingung unsererseits. Einfach an Jesus hängen. Aber ist das schwer? Ich glaube nicht. An diesem Herrn zu hängen, der uns ausgewählt hat, der uns ausgesucht hat, der alles für uns gemacht hat, der für uns gestorben ist. Das Letzte gilt immer noch, dass das Ziel der Erwählung Heiligung und Verherrlichung Gottes ist. Er möchte immer noch, dass wir ihn lieben und seine Gebote halten. Das hat Jesus auch wiederholt in Johannes 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder wer meine Gebote hält, der bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Aber es ist nicht schwer, es ist das Liebesgebot. Ihn lieben und den Nächsten lieben. Mit einem erneuerten Herzen, durch seinen Geist erneuerten Herzen. Das gilt immer noch, das ist immer noch das Ziel der Erwählung. Ein heiliges Leben zu führen, für ihn allein und ein Leben in der Liebe. Und wenn wir das tun, dann ist dieses Ziel der Verherrlichung Gottes auch erreicht, in uns und durch uns. Dann wird Gott in seiner ganzen Weisheit sichtbar, der erwählende, liebende Gott. In seinem großartigen Plan, dass er sich ein Volk herausgesucht hat. In seinem unendlichen Wert. Ich wünsche mir das noch viel mehr zu kapieren und zu begreifen, ich wünsche es uns allen, dass es nichts Herrlicheres und Wertvolleres und nichts Großartigeres und Schöneres gibt als diesen Gott. Diesen Gott des alten Bundes und des neuen Bundes. Diesen Gott des bedingungslosen Bundes mit uns, des neuen Bundes im Blut Jesu, den er mit uns geschlossen hat. Er hat jeden von uns gemeint. Er hat uns ausgesucht. Er liebt uns, ohne dass wir so toll wären. Einfach, weil er uns möchte, einfach, weil er uns unfassbar liebt. Und ich wünsche mir, dass das uns neu freut und neu an uns sichtbar wird und wir uns neu an ihm freuen und Gott verherrlichen. Und ich glaube, wir werden es auch noch im Lied tun. Amen.